Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zur 7. Folge der 4. Staffel des Endlich-Dasein-Podcasts der Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Wir sitzen hier wieder nach der Sommerpause in der Haren-Esch-Straße 62 in unserem Konferenzraum, den Romano Oltmanns, den kennen ja jetzt alle auch schon, wieder umgebaut hat zu einem Aufnahmestudio. Wir haben wieder einen interessanten Titel und der Titel lautet: Ich bin nicht krank, ich sterbe nur. Dazu sage ich gleich auch noch etwas, wie es zu diesem Titel gekommen ist und welche Geschichte dazu zu erzählen ist. Und zunächst möchte ich aber die Gäste hier wieder begrüßen. Direkt neben mir sitzt, wie schon erwähnt, Romano Oltmanns, der für die Technik und heute auch für die Co-Moderation zuständig ist. Und mir gegenüber sitzen zwei Gäste, die auch schon bekannt sind im Haus und die stellen sich jetzt auch einmal kurz selber vor. Wer möchte starten?
Auch ich kann wohl beginnen. Mein Name ist Petra Kühn und ich bin seit einiger Zeit im Hospizdienst hier als Koordinatorin im Erwachsenenbereich eingesetzt und tätig.
Danke, Petra. Neben dir sitzt?
Ich habe meinen Mann mitgebracht.
Heute hast du deinen Mann mitgebracht zur Arbeit. Das ist immer praktisch. Andere bringen ihre Kinder und Hunde mit und du bringst deinen Mann heute mit.
Genau.
Ja, ich bin nicht nur mitgekommen, ich möchte aber heute sprechen über den Abschied von meinem Vater, der vor einem halben Jahr gestorben ist.
Ja, danke schön. Wir haben ein sehr berührendes Thema wieder und danke dir im Vorfeld schon, dass du uns an deiner persönlichen Geschichte teilhaben lässt, Martin. Danke schön. Romano, magst du noch wieder was zu dir sagen?
Ja, einfach. Ich sage einfach mal ganz moin. Ne? Ich freue mich, dass ich heute wieder dabei bin. Und ja, mich kennt man jetzt ja schon aus den vorherigen Folgen. Und ich freue mich auf die Folge. Hoffentlich Sie auch.
Danke, Romano. Ja, der Titel Ich bin nicht krank, ich sterbe nur ist vor einigen Jahren, das mag auch schon fast 10 her sein, entstanden. Da hat unser ehemaliger Vorsitzender, Pastor Klaus Backhaus, eine Anfrage einer Kirchengemeinde hier in Oldenburg gehabt zu einem Vortrag über Sterben, über Tod, über die Hospizarbeit. Und er hatte sich diesen Titel ausgesucht. Ich bin nicht krank, ich sterbe nur. Wer Pastor Backhaus kennt, weiß, dass er gerne auch ein wenig auf den Punkt kommt und manchmal auch ein bisschen provoziert. Und so war auch der Titel gedacht. Dann war es aber so, dass er krank wurde und diesen Termin nicht übernehmen konnte. Und so bin ich in dieses Thema reingesprungen und habe nicht nur den Vortrag damals gehalten, sondern mittlerweile in zwei anderen Kirchengemeinden zu diesem Thema und auch zu anderer Gelegenheit zu diesem Thema gesprochen und auch den ein oder anderen Artikel da schon zugeschrieben. Warum habe ich das gemacht? Nicht, weil das so ein ganz besonderes Thema ist für mich, sondern es ist die Grundhaltung in der Hospizarbeit, dass wir Sterben als Teil des Lebens betrachten und nicht als Endpunkt einer Erkrankung. Das ist so der ganz grobe Rahmen dazu. Dieser Titel heute und dazu Petra und Martin, dessen Vater bzw. Schwiegervater gestorben ist vor einem halben Jahr, als ein Bild, als eine Erfahrung zum Lebensende, was zu diesem Rahmen passt, die Gestaltung eines Lebensendes im Sinne eines Lebensabschnittes und nicht das Ende einer Krankheit. Ja, dazu sind Petra und Martin heute da und vielleicht erzählt ihr, mögt ihr anfangen, etwas zu eurer Geschichte zu erzählen, für die Zuhörenden ein Bild zu malen. Du hast auch buchstäblich Bilder mitgebracht, Martin. Die liegen hier vor uns auf dem Tisch. Und vielleicht magst du einfach anfangen, von deiner Erfahrung zu erzählen.
Ja, gerne, Renate. Ja, ich bin das dritte Kind von meinen Eltern. Ich habe zwei ältere Brüder. Selber bin ich 60 und meine Eltern haben die letzten Jahre alleine zu Hause gewohnt, Kinder waren ausgezogen. Meine Mutter ist vor 5 Jahren gestorben und dann hat unser Vater, glaube ich, gesagt, ja, er hätte jetzt eigentlich auch mit dem Leben abgeschlossen und könnte jetzt eigentlich auch gehen. Aber er hat dann 6 Jahre, ich glaube, gut gelebt, weil er auch sich dort einfach in diesen hineingegeben hat und auch ein ganzes Stück Zeit in sich geruht hat. Und das, ja, er ist dann 95 Jahre alt geworden, fast 96.
Das heißt, als seine Frau gestorben ist, war er auch schon in einem hohen Alter mit 90.
Ja.
Dass dieser Gedanke, jetzt kann ich eigentlich auch gehen, durchaus naheliegend ist nach so einem langen Leben und auch so einer langen Ehe. Und dann hat er noch 5 Jahre für sich gestalten können.
Genau, und Petra hat gesagt, glaube ich, wie war das, Petra? Er hat gesagt, jetzt kann ich auch gehen, sagst du auch, die Ewigkeit ist lang genug.
Genau, ich habe ihm gesagt, Alfred, lass dir Zeit, die Ewigkeit ist lang genug. Und er hat sich tatsächlich das auch nochmal neu gestaltet zu Hause. Also er wurde versorgt von meiner Schwägerin vor allem und hat für sich neue Dinge gefunden, andere Essenspläne, als sie üblich waren, weil er die lieber mochte. Und ja, hat nochmal ein Stück weit für sich was Neues angefangen.
Und ihr in der Familie habt das begleitet? Ja. Er hatte das Glück bei seinem Sohn mit Schwiegertochter?
Nee, er hat alleine gelebt und hat dann aber die letzten Jahre eine Ganztagesbetreuung gehabt.
Über meine Schwägerin und meinen Schwager, die immer wieder dahin gegangen sind. Und wir haben eben abgewechselt und so.
Ja.
Also eingebunden in der Familie, genau. Hat er nochmal 5 Jahre sich neu erfunden fast oder wiederentdeckt.
Ja, und gleichzeitig aber auch dieses Leben so, wie es ist, unglaublich akzeptiert. Er ist einer der akzeptierendsten Menschen gewesen, die ihn nicht kannte.
Mhm. Medizinisch also hat er ganz wenig Probleme. Glaube ich, eine Wassertablette und ein leichtes Antidepressiva gehabt. Das habe ich jetzt schon mehr. hat sich einfach beschäftigt und hat geguckt, was kommt. Und so kam dann nach Weihnachten, ging es ihm eigentlich noch gut. Mein Bruder, einer ist in der Nähe, einer ist in Süddeutschland, der Bruder aus Süddeutschland kam dann und da haben die noch 2 Wochen sehr intensiv sich austauschen können. Und dann konnte mein Vater nicht mehr schlucken und er konnte nicht mehr im Sessel gut sitzen, nicht? Und das war so ein Stück das Signal, dass er sich dann ins Bett gelegt hat. Aber da war noch nicht unbedingt Sterben dran oder so, sondern er hat sich dann da reingegeben und hat geschlafen, hat dann aufgehört zu essen, nicht?
Ja, ich habe es auch so in Erinnerung tatsächlich, dass er eben aufgehört hat zu essen und dass es ihm so mühsam war zu sitzen, was er sonst leidenschaftlich, sein Platz war so sein Thron, so ein Bürostuhl in der Küche, wo er stundenlang irgendwelche Kreuzworträtsel gelöst hat und Sudoku gespielt hat mit Leidenschaft. Bei allen anderen Verrichtungen brauchte er Unterstützung. Aber irgendwann ging das eben irgendwie nicht mehr und das war das Signal. Und wir sind dann über einen religiösen Bezug, der bei ihm sehr geholfen hat, dazu gekommen, das auch mit ihm zu besprechen. Er fragte an dem Morgen, wo wir merkten, okay, jetzt verändert sich was, hat er morgens gefragt, Petra, was ist los, bin ich krank? Und ich mochte noch nicht sagen, nee, du stirbst. Aber später ist das im Laufe dieses Tages ihm deutlich geworden.
Mhm. Petra, ihr habt gerade gesagt, man hat irgendwie so ein paar Stellen gehabt, an denen man gemerkt hat, dass es jetzt irgendwie anders wird als vorher, aber Sterben war noch nicht dran. Und da habe ich mir direkt die Frage gestellt, weil das finde ich einen ziemlich interessanten Gedanken so. Ab wann wird denn der Schalter sozusagen umgelegt? Ab wann sagt man, okay, jetzt ist Sterben dran?
Also für mich war, ich glaube, das haben wir vielleicht dann anders ausgedrückt, für mich war klar, jetzt verändert sich etwas so, es geht in eine andere Phase und da verändert sich etwas so bei ihm, dass es zum Sterben gehen wird. Aber es war noch nicht die Kommunikation darüber. Und später, im Laufe dieses einen Tages, dieses Freitags, an den ich mich sehr gut erinnere, im Verlauf dieses Tages war es dann für ihn auch klar. Und ich fand das, vielleicht darf ich das an Martin dann weitergeben, ich fand das Gespräch am Abend mit dir auch so besonders, wie er da mit dir gesprochen hat.
Ja, sag mal so, es war ein Prozess, der sich über längere Zeit angekündigt hat. Peter hat gesagt, okay, wenn du deinen Vater noch sprechen willst, dann fahren wir jetzt öfter hin oder so. Und es war aber nicht klar, wie lange das dauert, wie schnell es geht. Und das war auch über die 9 Tage. Und was du meinst, ist, dass wir einen, wir haben zusammen mit meinen Brüdern, mit Petra, meiner Schwägerin, haben wir dann um sein Bett gestanden und haben einen Sterbesegen gesprochen, der ihn direkt erreicht hat und ich glaube, der ihn eben ja ganz sicherlich spirituell angesprochen hat, aber auf einer anderen Ebene als Papa, jetzt geht es dahin, Abschied zu nehmen oder so, sondern es hat ihn vermutlich spirituell hat ihn erreicht und er hat sich dann dort hineingeben können über den Prozess, der dann 9 Tage gedauert hat. Und das war sehr beeindruckend, hat aber auch uns als Brüder, für die das erstmal weit weg war, natürlich andererseits waren wir natürlich betroffen, die Möglichkeit gegeben hat, dort in diesen Prozess auch hineinzugehen, im eigenen Erleben und ihn zu begleiten. Also was ich damit meine ist, 2 Tage später haben wir dann mit ihm sprechen können und auf eine ganz andere Art als sonst. Das ging wirklich um das Wesentliche. Das war irgendwo für mich, für ihn, für diejenigen, mit denen er gesprochen hat, irgendwo deutlich. Also das, aber auch wenn mich das jetzt gerade anrührt, es war irgendwo ernst, aber nicht traurig. Mhm. Und es war eine ganz große Nähe da.
Genau, und diese Nähe ist ja auch das und diese ich habe da so ein Bild von tatsächlich, was palliativ letztendlich heißt, dieses Ummanteln oder dieses Auffangen will ich nicht sagen, aber in einen anderen Raum gehen tatsächlich. Es hat eine Veränderung gegeben, die eher Tiefe gibt als Diagnostik auch zum Thema. Es ging nicht um Krankheitsdiagnostik, sondern es ging tatsächlich nochmal um einen anderen Raum, eine andere Lebensphase. Die 5 Jahre davor, nach dem Tod seiner Frau, hat er sich nochmal wieder erobert. Und jetzt war nochmal wieder ein anderer Lebensraum da, den ihr mit ihm teilen durftet. Und das berührt.
Ja, und es waren also nicht nur die Erinnerung, sondern auch Begegnung und auch körperliche Berührung. Also mein Vater war eigentlich eher stärker in sich zurückgezogen, war einerseits warm, aber hat das jetzt nicht durch Umarmung gezeigt oder so etwas, oder konnte es nicht so durch körperliche Nähe zeigen oder so.
Also in seinem früheren Leben immer schon, ne?
Ja, und wenn meine Mutter ihm mal ein Küsschen auf die Wange gedrängt hat, dann hat er sich fast vor Anstand ein bisschen geschüttelt, ein bisschen geziert, weil das selbst den Kindern gegenüber nicht gezeigt wurde, nicht? Mhm. Aber es war trotzdem sozusagen in jedem Atemzug für uns deutlich, wie stark diese Beziehung, die symbiotische Beziehung von meinen Eltern war. Und ja, ich habe also in diesen 9 Tagen, die ich ihn dann auch begleitet habe, viel mehr körperliche Nähe mit ihm ausgetauscht, mit ihm gespürt, als ja buchstäblich die 59 Jahre davor.
Ah ja, das heißt, dass das wirklich nochmal eine neue Erfahrung war, auch in der Beziehung zum Vater, Sohn und auch zu den Geschwistern dann wahrscheinlich. Also eine Lebenszeit, in der auch Wachstum, was wir ja von der Hospizarbeit sagen, und das auch eine Form von Gesundheit sozusagen auf der spirituellen Ebene, auf der Beziehungsebene ermöglicht hat. Durch, würde ich jetzt interpretieren oder eine Hypothese nennen, durch das bewusste Begehen und nicht mechanische Wegschieben und Behandeln, sondern durch das bewusste sich darauf einlassen auf allen Ebenen. Kann ich das so sagen?
Also für mich trifft es vollkommen zu. Und dieses bewusste Sein in seiner Sprache, er war eben ein Mensch, der tief religiös war, und dann in seiner Sprache darüber zu sprechen, das war für mich so wichtig. Und worauf ich vorhin ansprach, war eben, dass er am Abend dann nachdem ihm klar wurde, jetzt geht es auf dem Weg des Sterbens, in diese Lebensphase, eben auch zu seinen, zum Martin gesagt hat, ich werde jetzt sterben und ihr müsst leben und ihr müsst jetzt euer eigenes Leben leben. Also auch das nochmal so wie so ein Auftrag. Also ja, das war einfach offen zwischen uns im Raum. Es war klar, das wird jetzt gehen und wir gehen diesen Weg gemeinsam. Und das hat uns sehr gestärkt.
Und Martin, du sagtest eben, dass ihr da den Segen gesprochen habt und er hat den ja sozusagen auch wieder zurückgegeben mit dem, was Petra gerade sagte. Ne? Ihr müsst, ihr dürft, ihr könnt, ihr sollt euer eigenes Leben leben. Also er hat den Segen ja eigentlich zurückgegeben auch für euch.
Ja, da war eine ganz große Nähe da und mein Vater hat mir eigentlich immer die Freiheit gegeben, mich zu entfalten. Aber dadurch, dass er das jetzt nochmal so formuliert hat, hat das nochmal eine ganz Befriedung gegeben. Also ich war da nicht im Konflikt mit meinem Vater, eher im Konflikt mit eigenen Schuldgefühlen. Also weil ich eben die letzten Jahre beruflich bedingt sehr eingespannt war, relativ selten da war, manchmal nur alle paar Monate und so, obwohl da die Verbindung genommen da war, telefonieren ging praktisch nicht mehr, weil war schwerhörig, Telefon war schwierig oder so. Also es war wirklich die Kommunikation, war in den letzten Jahren, letzten Monaten sehr, sehr eingeschränkt, auch durch mich vielleicht. Und diese Zeit, das Abschied zu nehmen, diese Entwicklung, wie du gesagt hast, Renate, diese Weiterentwicklung, die hat dann für mich eine große Befriedung reingegeben.
Also auch ein ja, ich kenne das, wenn ich im Süden Urlaub gemacht habe mit den kleinen Kindern, dann haben die, fällt mir jetzt gerade dazu ein, ich habe mich immer gewundert, warum die ganz alten Männer in Griechenland zum Beispiel, meinen blond gelockten Kindern oder auch dunkel gelockten, die Hand auf den Kopf gelegt haben. Ich habe immer gedacht, was fassen die an? Bis ich erzählt bekommen habe, dass das eben ein Segen fürs Leben ist. Und das fällt mir jetzt gerade so ein, also diese Befriedung im Sinne von das deutliche Zeichen, es ist alles gut und es läuft auch nichts hinterher. Das kommt bei dir dann nochmal, ein bisschen schlechtes Gewissen hätte ich und so. Und es ist aber gleichzeitig das Wissen, es ist alles in Ordnung gewesen, durch diesen bewussten Umgang damit.
Und Martin, ich kann mir auch vorstellen, dass durch diesen... Ja, wir haben es ja gerade nochmal diesen Segen fürs Leben irgendwie genannt. Auch das, was bei dir im Nachhinein noch passiert, vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, sagen wir mal, abgemildert wird. Die Gedanken, du hast gerade von Schuldgefühlen gesprochen oder Ähnlichem, dass dadurch, dass du weißt, okay, am Ende ist alles gut gewesen, alles rein gewesen sozusagen. Ich kann mir vorstellen, dass das einem hilft, da im Nachhinein seine Gedanken zuzumachen. Und ich habe generell eure Erzählung so verstanden, als sei das eine äußerst bereichernde Erfahrung für euch persönlich gewesen, beziehungsweise euch und das Verhältnis zu deinem Vater, Martin. Würdest du sagen, so eine Situation stärkt, und da habe ich nämlich gerade auch stark drüber nachgedacht, stärkt vielleicht auch, ja, sagen wir mal, das Gemeinschaftsgefühl unter euch Kindern? Oder also nachhaltig irgendwie?
Ja, ich glaube, da ist eine andere Qualität im Verhältnis zu meinen Brüdern. Sonst ist das Verhältnis auch eher sachlich. Und oder man spricht manchmal vielleicht auch mehr über Nebensächlichkeiten. Hier war aber irgendwo klar, okay, jetzt, Zitat wäre von meinem Vater, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt geht's ums Wesentliche. Aber auch das haben wir, jeder dieser drei Brüder, auf die unterschiedliche Art. Also ich kann mich noch erinnern, mein ältester Bruder, der in der Nähe wohnte und sehr regelmäßig da war, nachdem wir uns dann sozusagen das erste Mal diesem Segen von unserem Vater verabschiedet hatten, dachte er, ja, er braucht mich aber heute Nacht nicht anrufen oder morgen Mittag, das reicht, wenn was Bescheid zu sagen ist. Nicht? Also da habe ich einfach so gemerkt, okay, er kann das noch nicht so an sich heranlassen. Und ein paar Tage später kam ich ins Zimmer und da hat er mit seiner Partnerin dort, mit meiner Schwägerin dort gesessen, ja. Und hat die Hand von meinem Vater gehalten, nicht? Also auch da hat sich nicht nur bei mir, sondern auch bei meinem älteren Bruder, hat sich was in dieser Zeit entwickelt. Er konnte das dann auch, so war meine Beobachtung, an sich heranlassen. Und auch mein anderer Bruder, der da war und dann zum Beispiel im Hof gearbeitet hat, irgendwas im Garten gemacht hat oder Holzhaufen umgepackt hat oder so. So mein Eindruck war, okay, er braucht jetzt eine körperliche Arbeit, um in diesem Prozess zu sein und dann auch zu sehen, wie er wieder bei meinem Vater gesessen hat, mit ihm was gelesen hat, über Erinnerungen gesprochen hat oder ihm auch einfach nur die Hand gehalten hat. Und das zu sehen über die Zeit, Romano sagt es auch, da hat sich was befriedet, aber auch sicherlich von mir aus das Gefühl, etwas zurückzugeben. Denn das war für uns in der Familie sehr, sehr klar, das haben meine Eltern auch deutlich formuliert, dass sie zu Hause sterben möchten, am liebsten so wie ihre Eltern und das als Wunsch deutlich formuliert, aber das eben mit ermöglichen zu können. Und bis hin dahin, dass wir ihn, nachdem er dann gestorben ist, ganz würdevoll eben fertig gemacht haben, aufgebahrt haben und ihn auch noch anderthalb Tage eben zu Hause in seinem Haus hatten.
Das, wenn ich das so von außen höre, das ist wirklich ein Geschenk, eine idealtypische Möglichkeit, ein Zuhause zu haben, in dem man nicht nur leben möchte, sondern auch sterben. Eine Familie zu haben, die das unterstützt. Bis dahin, dass jeder auch seinen eigenen Weg gehen darf. Also durch körperliche Betätigung, durch den eigenen Zeitpunkt der Nähe und der Auseinandersetzung. Dass die Partnerinnen mit einbezogen werden. Und dass dann sogar am Ende sozusagen eine Ruhe eintreten kann und auch zu Hause Abschied genommen werden kann. Also das ist schon ein heute nicht mehr immer übliches Vorgehen und ein großes Geschenk. Also Romano sprach eben von Bereicherung für den Zusammenhalt der Familie. Und ich glaube, dass das auf alle Fälle so ist. Also es hört sich von außen so leicht an. Ist das so leicht und ist das so besonders oder ist das etwas, wo ihr sagen würdet, ja, das ist besonders? Und wie habt ihr das geschafft? Also was hat das ausgemacht? Könnt ihr da noch mal was zu sagen? Also,
ja, es war sicherlich die Person, dieses Herangehen, Heranschreiten, um in dem Bild auch zu bleiben, anders sterben, was mein Vater dort gelebt hat. Also das sicherlich waren die äußeren Umstände dadurch, dass er palliativ gut versorgt war, dass er nicht wirklich jetzt starke Schmerzen hatte, ein akutes Leiden oder so etwas, haben das sicherlich auch begünstigt. Aber ich glaube, dass vielleicht mit das Wichtigste war, dass wir uns jeder auf seine Weise in diesen Prozess hineingeben konnten. Und das irgendwo, es war deutlich, wo dieser Prozess hingeht, zum Sterben, zum Tod. Und es war aber nicht deutlich, okay, was passiert jetzt im Einzelnen, wie schnell geht das? Und zu gucken, was ist jetzt dran?
Ja, ne bewusstes sich drauf einlassen. Und im ganz kurzen Vorgespräch hast du die Geschichte mit dem Schneemann erzählt. Vielleicht magst du das Bild für unsere Zuhörenden auch erzählen. Und es ist ja ein Podcast, also kein Film. Hier auf dem Tisch ist dein Vater auch dabei. Also es liegt hier sowohl die Todesanzeige und ich lese auf dem Kopf Alfred, hieß er, Alfred als dein Vater. Und wir haben hier auch Fotos liegen. Also es ist sozusagen heute ein Stück weit mit dabei und hat ja nicht nur den Segen für eure Familie gegeben, sondern trägt ja auch ein bestimmtes Bewusstsein, Einstellung, Haltung darüber hinaus. Was auch das Ende seines Lebens nochmal verstärkt hat. Und du hattest, wie gesagt, diese kleine Geschichte mit dem Schneemann, die ja auch seinen oder euer Umgehen damit so deutlich macht. Vielleicht magst du die noch kurz erzählen.
Ja, das war relativ zu Anfang dieses Prozesses und für mich war nicht klar, stirbt mein Vater jetzt heute Nacht, stirbt er morgen, stirbt er übermorgen? Und es hatte geschneit und ich kam irgendwo auf den Gedanken, auch vielleicht was zu machen und gesagt, okay, ich baue jetzt einen Schneemann. Und ich baue einen Schneemann direkt vor seinem Fenster mit roter Nase, mit Kohlestücken als Mund und einem Strauchbesen, also wirklich wie ein traditioneller Schneemann ist. Und dann hat es in der Nacht noch abends genieselregelt, dann war der Schneemann schon ganz schräg zur Seite gerutscht. Dann habe ich den nachts noch mit Petras Hilfe wieder gerade gerückt. Und zu überlegen, okay, ist er jetzt eigentlich, morgen früh ist er zusammengerutscht, nicht? Und also das so als Symbol zu sehen, wie ist es jetzt? Lebt mein Vater morgen früh noch? Stirbt er heute Nacht? Und dieser Schneemann hat dann angefangen zu tauen, ist aber über die ganze Woche noch stehen geblieben. Und tatsächlich in der Nacht, in der er gestorben ist, dann ist er auch auseinandergefallen. Und immer wieder aus dem Fenster zu gucken, okay, diese Vergänglichkeit, dieses Schneemann zu sehen, aber trotzdem auch hat es ja auch was so ein Mut, nicht? So fast wie ein Apfelbäumchen pflanzen, ich baue jetzt einen Schneemann, obwohl ich weiß, dieser Schneemann vergeht wieder, nicht? Und das war für mich so ein symbolischer Anker. Und dann gibt es noch etwas von dem Schnee. Wir haben ihn dann morgens, da ging es ihm noch besser, er konnte noch sprechen, morgens fertig gemacht und im Lifter aus dem Bett gehoben und die Gardine weggezogen und hat in den Garten geguckt und sagt, oh, der Schnee, es ist Schnee da, hat sich gefreut und sagte dann auch im Gespräch so, ja, so plötzlich wie der Schnee kommt, kann der Tod kommen. So unerwartet wie der Schnee kam, kann der Tod kommen. Ich habe das noch wirklich vor Ohren, nicht? Mhm. Und so ist er, ja, denke ich, auch durch das Leben, durch die letzten Jahre, durch die letzten Monate, aber auch durch diese letzten Tage gegangen, nicht? Dass er hat dann auch irgendwie gefragt, Petra, glaube ich, zwischendurch, wie geht das jetzt, wie geht das weiter oder so, weil der Prozess ein Stück fast stabil war. Aber er hat dann einfach ja weiter sich reingegeben und
sozusagen mit Interesse sein eigenes Lebensende beobachtet.
Vielleicht, ja, vielleicht.
Ja, mein Schwiegervater war ein sehr, sehr, sehr bedächtiger, fast langsamer Mensch in allem, was er tat. Und ich weiß noch, dass mich am Anfang die Schwäger gefragt haben, ja, wie schnell wird das jetzt sein? Und wo ich gesagt habe, naja, er war immer bedächtig, er wird auch bedächtig sterben, er wird die Zeit brauchen, die er braucht, um diesen Prozess zu machen. Und so war es dann eben auch. Es war komplett organisch. So wie er gelebt hat, ist er dann auch gestorben.
Ja, und zu meiner Frage, wie habt ihr das geschafft, ist natürlich auf dich geschaut, du als Profi sozusagen da, aber in der Familie ja eher als Schwiegertochter. Ist ja trotzdem, diese professionelle Sicht hat dort auch bereichert wahrscheinlich und das ergänzt und Sicherheit gegeben.
Ganz bestimmt. Also wenn ich nicht in dieser Profession gewesen wäre, hätte ich gerne einen Hospizdienst dazugenommen. Da so einen Rückhalt zu haben, wäre sicherlich gut gewesen. Aber in diesem Fall habe ich es dann eben gemacht, diese Ruhe in die Familie reinzubringen, die wir auch in unseren Ehrenamtlichen immer wieder sehen, dass sie in die Familien bringen und damit die Familien stärken können.
Genau, weil diese Fragen, die ja deine Schwäger, heißt das so?
Ja.
Die Mehrzahl von Schwager als Schwäger, gefragt haben, wie sieht das jetzt aus und wie geht das weiter? Das sind ja Fragen, die alle Menschen haben, weil man das ja nicht täglich erlebt. Und daher durchaus die Brücke dazu, sich da Unterstützung zu holen, ne? Damit der Rahmen gestärkt ist und man nicht das Gefühl hat, ich bin in diesem für mich unbekannten Lebensraum ganz neu und musste alleine durch. Also es ist durchaus anzuraten, sich da Unterstützung zu holen.
Unbedingt. Also gerade mein einer Schwager, der aus Süddeutschland kam, der musste immer wieder auch verstehen, was passiert jetzt hier in diesem Prozess? Warum ist das jetzt so oder so? Und das sind ja Fragen, die man im normalen Leben nicht beantwortet kriegt, aber in einem Hospizdienst, die ja alltäglich sind.
Genau, und wir hatten auch schon darüber gesprochen und immer wieder hören wir das in Gesprächen, in Medien und so, dass das zu schwer ist und dass das auch den Familienangehörigen nicht zuzumuten ist und dass sie überlastet seien, dass das zu Hause ist. Und was würdet ihr dazu sagen? Wart ihr überlastet, überfordert? War es eine Zumutung im Sinne von Belastung oder wie würdet ihr das beschreiben?
Danke, Renate. Für mich war wichtig, dass auch ein Raum da war. Und das hat begonnen mit dem Schlafzimmer, mit dem Sterbezimmer, in dem ich übrigens geboren bin, was also auch von daher was Organisches hatte. Aber auch über die Versorgung, jetzt palliativ. Dass für mich auch irgendwo klar war, es ist jetzt kein Ankämpfen gegen den kommenden Tod, sondern es ist ein Voranschreiten und es ist ein Mitgehen, da also reinzugehen und gleichzeitig über die Erfahrung dieses Prozesses, also das Durchleben auch für mir selber dieses Prozesses, das leichter zu, das hat mir das erleichtert. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, gedanklich, ich wäre jetzt ins Krankenhaus gefahren, mein Vater wäre da verkabelt und verschlaucht gewesen und hatte vor 40 Jahren einen Arbeitsunfall, kann mich noch erinnern, wie ich ins Krankenhaus kam, nicht? Wie war das, meinen Vater dort im Bett zu sehen oder so? Ja, nicht nur die Atmosphäre oder so etwas, da wäre nicht dieser Raum gewesen. Und nochmal, nicht dieses gegen den Tod anzukämpfen, nicht wahrhaben zu wollen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, sondern ja, reinzugehen, reingehen zu können, so gut das geht, mit auch mit der Trauer, die da kommt, mit den Tränen, mit dem Atemstocken, aber auch mit der Begegnung, die ich ja zuvor beschrieben habe.
Genau, das ist nochmal ganz Wichtiges, was du sagst. Dieses Berührtsein, die Trauer, das Traurigsein und das Mitgehen und sich einlassen, ist eine Bereicherung, auch wenn die natürlich berührt oder auch wehtut, der Abschied. Es ist ja nicht so, dass das ein Sonntagsspaziergang wäre, der nur Freude macht und Sonnenschein hat, sondern es ist ein berührender Weg, der aber nicht als Belastung empfunden wird, sondern, was würdest du sagen? Also es ist ja nicht, was manche denken, es ist halt wie Erdbeerkuchen oder eben eine Zumutung, sondern es ist ein sich einlassen auf eigene Reifung, würde ich ja fast sagen. Ist das so?
Ja, vielleicht jetzt von außen betrachtet, ist das fast wie ein Wintermärchen, was wir erzählen, dieser Abschied von meinem Vater. Aber für mich war es einfach wichtig, das mit so vielen Sinnen wie möglich zu erfahren und ihm zu begegnen, mir selber zu begegnen, meiner eigenen Trauer, ihn zu fühlen in den verschiedenen Stationen bis hin, wie der Körper dann kalt wird, das war für mich wichtig. Und ich würde jetzt nicht Reifung oder so als Entwicklung so stark in den Vordergrund stellen, das war da, aber für mich war einfach die Erfahrung wichtig, das Erleben. Mhm. Und das hat sicherlich etwas mit mir gemacht, mit den anderen gemacht. Aber das Erleben, und Erleben geht ja eigentlich nur dann, wenn man auch dort ist, da ist, hier ist, jetzt ist.
Was mir dazu spontan auch noch eingefallen ist, es ging ja so ein bisschen darum, okay, wie wird denn so eine Zumutung, was ja so oft gesagt wird, empfunden? Und da vertrete ich jetzt einfach mal so die Angehörigen-Sicht, weil ich glaube, wenn man selber irgendwann mal das Gefühl haben sollte, okay, möchte ich mich meinen Angehörigen jetzt zumuten oder eben auch nicht, das ist ja Ansichtssache, dass ich diese Einstellung oder die Meinung dazu nur erahnen kann, wenn überhaupt, aber eben aus Angehörigen-Sicht bin ich der Meinung, ist es ist zumuten definitiv irgendwie der falsche Begriff, sondern so wie ja, du, Martin, und Petra ja auch, das ja gerade eindrucksvoll irgendwie beschrieben habt, ist es ja eigentlich schon fast eine Chance für so eine Lebenserfahrung. Und ob man die jetzt letztendlich oder diesen Weg beschreiten möchte oder nicht, das kann man dann ja immer noch für sich selber entscheiden.
Also ich finde, ich gehe da ganz und gar mit dir. Ich habe das auch als, im Zumuten ist ja auch was von Mut drin und auch von Ermutigen. Und für mich hat das in der Familie eine deutliche Annäherung gegeben, mit diesem Vater so zusammen zu sein und diese letzte Phase so zu erleben. Und ich möchte es nicht missen. Ich spreche da auch tatsächlich für alle, die jetzt dabei waren. Das war sehr, sehr wichtig für uns in allen Phasen. Ne? Angefangen von diesem ersten Moment des Bewusstseins, okay, jetzt verändert sich was sehr radikal, bis hin zu, dass wir ihn mit eingesagt haben, dass wir ihn berührt haben, dass wir ihn, oder der berührendste Moment für mich war, als Martin ihm die Augen geschlossen hat, nachdem er verstorben war. Und das so als von Sohn zu Vater. Das war sehr, sehr wichtig für uns. Und das hätte in jeder anderen Umgebung, Hospiz, Krankenhaus, wo auch immer, immer jemand anders gemacht. Und hier war all das in dem Erleben, wie Martin es auch schon vorhin sagte, bei uns. in der Gestaltung mit ihm, so wie er gelebt hat und wie er gestorben ist.
Ja, und wie Renate ja vorhin auch so schön gesagt hat, einem ist ja bewusst, dass es kein Erdbeerkuchen ist. So, aber deswegen möchte man ja trotzdem diesen Weg gehen. So, weil es ja trotzdem eine schöne Erfahrung für einen ist und man möchte nicht, dass der andere einem etwas zumutet, sondern er gibt eben auch die Möglichkeiten, für jemanden da zu sein. Und ich glaube, es ist ja fast schon fatal, wenn einem diese Möglichkeit gewissermaßen auch verwehrt wird vielleicht.
Also ich habe diese Zeit für uns, für alle, aber auch für uns als Paar, als ein sehr, sehr großes, sehr kostbares Geschenk erlebt. Als etwas, was uns gestärkt hat, auch als Paar, miteinander darüber sprechen zu können, jetzt die Fotos wieder da zu haben. Und ich kann nur jeden ermutigen, sich darauf einzulassen, mit da mitzugehen.
Ja, danke Petra. Das ist fast schon ein schönes Schlusswort. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage, die Zeit vergeht immer so schnell, sodass wir schon am Ende angekommen sind. Und es gäbe noch so viel zu erzählen von den Fotos, von den Geschichten, die hier liegen und von dem Abschied. Für unsere Zuhörenden auch sehr interessant, auch berührend, das weiterzuhören. Dennoch ist jetzt hier schon mit Petras Einleitung letztendlich der Zusammenfassung schon das Ende fast. Und zum Abschluss bitte ich ja immer die Gäste, nochmal ein kleines Resümee zu ziehen. Also so zu gucken, ihr habt jetzt die Gelegenheit, noch etwas in die Welt zu senden an die Zuhörenden. Deins war jetzt fast schon so, Petra, die Chance zu nehmen. Aber vielleicht könnt ihr beide nochmal und vielleicht möchte Romano auch noch etwas als Resümee ziehen.
Ich habe auch schon eine Idee.
Du hast schon eine Idee, ja. Und Martin und Petra nochmal, was wäre so euer Abschlussgedanke? Was würdet ihr gerne anderen daraus mitteilen wollen?
Ja, wir haben ja viel über diesen Prozess des Abschieds gesprochen, aber neben diesem Sprechen darüber möchte ich eigentlich mitgeben, diese andere Qualität dieser Zeit, denn da war natürlich viel auch zurückblicken, aber trotzdem war irgendwo deutlich, darum geht es jetzt gar nicht mehr. Es geht jetzt nicht darum, alte Rechnungen irgendwo aufzumachen oder alte Konflikte, wenn die da waren, zu befrieden oder so etwas, sondern es kommt jetzt eine neue Qualität rein durch den Abschied, durch den nahen Tod. Und in meinem Fall hat das Sachen befriedet. Also das ist noch eine andere Qualität dieser Zeit dort.
Mhm. Dankeschön, Martin.
Ja, ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt. Es war für uns eine sehr bereichernde und sehr wichtige Zeit. Das war der Grund, warum ich irgendwann Martin gefragt habe, ob er sich nicht vorstellen könnte, ob wir das nicht auch mit anderen teilen könnten in diesem Podcast. Und danke für die Gelegenheit, dass uns das möglich gemacht wurde.
Ja, und ich für meinen Teil, glaube ich, kann sagen, dass man aus dieser Podcast-Folge auf jeden Fall mitnehmen kann oder dass diese Podcast-Folge einem vielleicht ein wenig die Angst genommen hat oder die Angst nehmen kann, jemanden im Sterbeprozess zu begleiten, die Möglichkeiten irgendwie aufgezeigt hat, wie man das gestalten kann, dass das eine sehr große Bereicherung für einen sein kann und einfach, ja, vielleicht so eine zuversichtlichere Sicht darauf oder eine zuversichtlichere Perspektive darauf zeigen kann. Und das nehme ich für mich persönlich auf jeden Fall mit und danke auf jeden Fall auch schon mal dafür.
Ja, danke an euch, Petra, und an dich, Martin, die Geschichte zum Lebensabschnitt Sterben deines Vaters und Petra Schwiegervaters, dass ihr das mit uns geteilt habt, mit uns hier, mit Romano und mir und natürlich auch mit den Zuhörenden. Vielen Dank. Und dir, Romano, danke für Technik und Co-Moderation. Und in 14 Tagen gibt es die neue Folge schon und ich möchte enden mit einer Strophe eines Gedichtes, was auch das Lieblingsgedicht oder das Hospizgedicht unserer ehemaligen Gründerin Sigrid Singer ist. Das sind die Stufen von Hermann Hesse und dort möchte ich zum Abschluss oder als Zusammenfassung eine Strophe lesen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und nehmen Sie die Chancen, die sich Ihnen bieten und danke für Ihr Dasein. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan, denn Herz, nimm Abschied und gesunde.
Das war die heutige Folge des Endlich-Dasein-Podcasts der Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da oder abonniert den Podcast, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder darum geht, Abschied bewusst zu gestalten.